Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, Felicitas Hoppe, Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin. Und in diesem Jahr wurde ihr die Brüder Grimm Poetik-Dozentur der Universität Kassel verliehen. Und das passt, denn das Buch, über das wir jetzt gleich sprechen werden, das ist ein Märchenbuch. Es sind Grimms Märchen, die sie herausgegeben hat. Nicht die ganzen Grimms Märchen, sondern eine Auswahl davon. Ja, das passt. Ich nehme an, Felicitas Hoppe, Sie sind eine leidenschaftliche Märchenleserin. Ist das so?
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin wirklich eine leidenschaftliche Märchenleserin. Ich lese sie seit meiner Kindheit, beziehungsweise sie sind mir vorgelesen worden oder auch erzählt worden. Es sind dann aber auch eigene Märchen erfunden worden. Also mein Vater war relativ locker darin, den Märchen manchmal Wendungen zu geben, die ihm besser gefielen. So, also er war oft nicht mit dem einverstanden, wie das Märchen ausging. Meine Mutter war etwas rigoroser, die war Grimm-treuer. Aber es wurde erzählt, es wurde gelesen und die Märchen begleiten mich eigentlich bis heute.
Und was fasziniert Sie an den Märchen heute, wenn Sie sie heute lesen?
Es ist eine Faszination, ja, wenn ich sie heute lese, wieder lese, immer wieder lese. Es ist wirklich eine Faszination, die darin besteht, dass sie mich immer wieder faszinieren. Ich staune, dass sie an Kraft und an Frische und an Energie überhaupt nicht eingebüßt haben. Und ich habe dann versucht, selber dem auf die Spur zu kommen, warum ist das so? Warum langweilen die mich nicht? Man hat sie ja tausendmal gehört oder glaubt, sie gehört zu haben. Und ich komme drauf, dass ich immer wieder merke, ich kann sie eigentlich nicht richtig durchdringen. Es bleibt ein Geheimnis, es bleibt ein Rätsel. Die Märchen sind unglaublich vertrackt. Und man denkt immer, warum ist es jetzt so? Oder warum tut die Figur dieses und die andere jenes? In diesem Sinn wird man immer wieder verzaubert. Und ich weiß, das Märchenrätsel werde ich bis ans Ende meiner Tage nicht lösen können. Und mehr kann man von Literatur nicht verlangen, dass sie nicht aufhört, einen zu beschäftigen.
Und war das auch der Grund, warum Sie jetzt eine Auswahl der Grimmschen Märchen herausgebracht haben?
Ja, ich habe auf Einladung des Reklamverlages hier mit diesem Buch die Gelegenheit bekommen, einfach mal zu schauen, welche Märchen mich besonders interessieren, aber unter einem bestimmten Fokus. Wir haben gesagt, wir gucken uns mal die Frauen in den Märchen genauer an und nehmen die mal genauer in den Blick. Und zwar, weil es so ein Klischee über die Märchen und auch die Grimmschen gibt, dass die Frauen im Märchen immer schlecht wegkommen oder dass sie immer die Unterdrückten sind oder dass sie die Schwachen sind. Sie werden dann immer irgendwie weggeheiratet oder müssen niedrige Arbeiten verrichten. Wenn man jetzt die Grimms Märchen liest, und ich habe sie wirklich alle noch mal gelesen, merkt man, dass das zum Teil zwar richtig ist, aber dass sich dahinter unglaublich starke, faszinierende, mutige, kluge, gerissene, auch gemeine, auch brutale Frauen verbergen. Das heißt, die Frauen haben das ganze Spektrum, was man sich nur wünschen kann. Sie sind gut, sie sind böse, sie sind schön, sie sind hässlich, sie sind mächtig, sie sind unterdrückt. Und dadurch, dass die Frauen jetzt im Mittelpunkt meiner kleinen Auswahl stehen, sind nur 30 Stück, liest man auch die anderen Märchen plötzlich anders.
Der Titel macht stutzig. Es ist ein Buch, Grimms Märchen, für Heldinnen von heute und morgen. Das heißt also, wir haben eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, Märchen sind nicht gestrig, sie sind tatsächlich weiterhin aktuell.
Ich finde, sie sind aktueller denn je. Ich hatte es immer gewundert und wundert bis heute, dass man die Märchen in so eine verstaubte Schublade, ja. Das ist so von früher, das hat man als Kind gelesen, das hat einem vielleicht die Oma erzählt. Und wenn man die Märchen mit so einem frischen Blick liest, merkt man, dass eigentlich dort alle Schwierigkeiten und Probleme verhandelt werden, mit denen wir heute zu tun haben. Das ist keine künstliche Modernisierung. Ich habe auch wohlgemerkt, die Texte ja nicht geändert oder aktualisiert. Das ist original Grimm. Und ich gebe mal zwei Beispiele. Im Märchen spielt Kinderlosigkeit eine unglaublich große Rolle. Es geht immer darum, die einen haben überhaupt keine Kinder, wollen unbedingt welche haben, und sei es mit Mitteln von Zauberkraft. Also wenn Sie sich für gentechnische Fragen interessieren, lesen Sie Märchen. Das ist absolut interessant. Die anderen wiederum, und das spiegelt unsere reale Welt aufs Beste und aufs Schrecklichste, die anderen haben unendlich viele Kinder und wissen nicht, wohin damit. Also mehr Wirklichkeit als im Märchen werden Sie nicht haben. Hänsel und Gretel, die Eltern schicken die Kinder in den Wald, weil sie sie nicht ernähren können. Es herrscht eine Hungersnot und die Mutter, es ist wohlgemerkt die Mutter, nicht der Vater, überredet den Vater, die Kinder wegzuschicken und sagt, wir haben selber nichts zu essen, die Kinder müssen weg. Das sind die Teile aus den Märchen, die man vergisst. Man denkt bei Hänsel und Gretel eigentlich nur an die Hexe und den Ofen, aber nicht an die Eltern, die ihre eigenen Kinder aus Not entsorgen.
Und es sind ja auch im Grunde Vertreibungsgeschichten. Also viele Protagonistinnen oder Protagonisten gehen hinaus in den Wald, in die Welt, weil sie etwas suchen, etwas Neues finden müssen, eine neue Heimat zum Beispiel finden müssen. Sind also Märchen auch ein Spiegel unserer heutigen Zeit?
Das ist für mich ganz offenkundig und offensichtlich. Man kann jetzt einerseits sagen, Märchen sind die Urzelle der realistischen Literatur, würde ich sagen. Und darauf beharre ich auch. Es gibt natürlich Zauberei und den Versuch, das Schlechte und Grausame der Welt zu überwinden. Aber auch das Wünschen ist realistisch. Und wie Sie sagen, Vertreibung. Märchen sind Reiseliteratur. Aber nicht reisen, wie wir heute reisen. Es gibt im Märchen keine Touristen. Diese ganze romantische Wanderlust, ja, wir ziehen da mal in die Welt und gucken uns das an. Die meisten müssen ausziehen, weil für sie zu Hause nichts mehr zu holen ist. Ja, die Eltern, die sie nicht ernähren können. Es sind in der Regel 3 Söhne und der Vater sagt so, ihr müsst jetzt los und euer Glück suchen. Und dann fangen die Schwierigkeiten, die Probleme und die Herausforderungen an. Und das ist nicht romantisch.
Nochmal zu den Heldinnen. Für wen haben Sie dieses Buch jetzt oder diese Märchenauswahl gedacht? Das heißt ja für Heldinnen. Also ist es für Mädchen gedacht? Ist es für Erwachsene gedacht? Oder wer soll hier sich nochmal mit Grimms Märchen befassen?
Also da sind 2 Dinge interessant. Einmal natürlich die Frage, was sind Heldinnen? Ja, und der Begriff des Helden oder der Heldin ist ja sehr doppelbödig. Ja, so ein Held ist ja ein Supermensch und eigentlich wollen wir das nicht. Das birgt ja auch eine gewisse Gefahr. Aber der Held zeigt uns auch als Vorbild, dass wir selber natürlich ein Potenzial haben, mit dem wir umgehen können. Und wenn ich mich an die Heldinnen richte, will ich natürlich ein bisschen den Fokus auch auf das Potenzial der Frauen richten. Das ist aber ein bisschen als Blickfang natürlich auch gemeint, denn im Grunde genommen bin ich eine Gegnerin der Kategorisierung. Ich würde nie sagen, Märchen sind für Männer, Mädchen, Frauen von der und der Altersgruppe. Im Grunde kann ich nur sagen, alle, die hier sitzen, sollten diese Märchen lesen, weil man auf eine Entdeckungsreise zu sich selber geht. Aber ich glaube, für die Frauen oder Mädchen ist es besonders interessant, weil man anfängt, über sich selbst nachzudenken in dieser spezifischen Rolle als Frau. Und die ist im Märchen schon sehr besonders.
Ja, es hat mich auch wirklich überrascht, diese Märchen nochmal zu lesen. Ich kannte die meisten, nicht alle. Also es waren auch einige dabei, die ich überhaupt noch nicht kannte. Allerlei Rau zum Beispiel. Ja. Oder die schlaue Frau Füchsin, glaube ich. Ja, das sind so ein paar Märchen gewesen. Aber die anderen sind natürlich bekannt. Und sie jetzt nochmal zu lesen, war sehr spannend, gerade unter diesem Aspekt. Also Sie haben Hänsel und Gretel schon erwähnt. Da habe ich dann gedacht, das ist ja wirklich toll, wie diese Gretel ganz beherzt dann zum Schluss die Hexe in den Ofen schiebt, um sich und ihren Bruder natürlich zu retten. Und da komme ich auf einen Punkt. Geschwister scheinen in Märchen eine große Rolle zu spielen. Also das Geschwistermotiv ist häufig vorhanden. Warum das so ist, werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, aber es ist einfach sehr interessant. Und was mir auffiel, dass meistens die Mädchen, also die Schwestern, rausgehen in die Welt, um ihre Brüder zu erlösen oder zu retten, weil die nämlich verzaubert sind. Das gibt es bei den 6 Raben, bei den 7 Raben, ne? Bei den 7 Raben und den 6 Schwänen, so rum ist es. Und eben auch bei Brüderchen und Schwesterchen. Wie kommt das? Also was treibt diese Mädchen an?
Wenn die es mir einfach machen würde, würde ich sagen, die wissen einfach besser, wie es geht. Also bei diesen Frauenfiguren sieht man, dass sie in dieser Doppelfunktion offensichtlich belastbarer sind. Also sie haben ein Talent, Sorge zu tragen, Aufgaben zu übernehmen. Und sie sind, man muss es Gott sei Dank oder leider, es ist so, sie sind in allem unglaublich gut. Ja, sie sind in ihrer Liebe stark, sie sind handwerklich begabt, sie sind extrem intelligent. Die intelligentesten Gestalten in den Märchen sind Frauen, nicht Männer. Ja. Sie können Rätsel stellen, die niemand lösen kann. Sie sind rhetorisch unglaublich gut. Sie sind alltagspraktisch. Und sie sind natürlich auch Heldinnen des Bösen. Das darf man nicht unterschlagen.
Das stimmt, sie sind nicht nur gut.
Nein, nein, das ist ja toll. Das wäre doch schrecklich. Nur gute Frauen. Also das heißt, dieses Spektrum auch der Hinterlist, der Intrige, also Dinge irgendwie durchzusetzen, das steht den Frauen zur Verfügung. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Die Frauen sind nicht moralisch die Besseren. Sie sind einfach begabter.
Und ja? Sie setzen ja häufig eine Geschichte auch erst in Gang. Also wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel bei Schneewittchen oder so die Stiefmutter, die eben diesen bösen Zauber ausspricht oder überhaupt die Hexen, die jemanden verzaubern, verfluchen. Also so sind sie im Grunde die heimlichen Drahtzieherinnen. Ich glaube, so nennen sie es an einer Stelle auch.
Sie haben die Geschichte im Griff, also das ist die Dramaturgie. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie können die Märchen psychoanalytisch deuten. Das ist ja mehrheitlich geschehen. Man kann sie geschlechterpolitisch ausdeuten, kann auch sagen, die Frau als geheimer Drahtzieher heißt, sie muss sich besondere Intrigen ausdenken, weil sie sonst ihre Ziele nicht durchsetzen kann. Die emanzipierte Frau braucht das nicht mehr. Man kann das alles unter verschiedenen Facetten diskutieren, aber es bleibt am Ende so, dass wirklich das Spektrum dessen, was hier durchgespielt wird. Ich gebe ein Beispiel für die klügste Frau. Es gibt in dem unbekannten Märchen das Meerhäschen. Mhm. Eine Königin, die Köpfe sammelt.
Oh ja, das kann ich auch noch nicht, das Märchen.
Das ist ein unbekanntes Märchen. Und sie ist eine Art Brunhild-Figur. Sie wissen, Brunhild aus dem Nibelungenlied sagt, ich heirate nur den Mann, der mich besiegt und wer mich nicht besiegt. Sie hat Pippi Langstrumpf-Kräfte und natürlich besiegt sie niemand, dem wird der Kopf abgeschlagen. Bei den Grimms finden Sie im Meerhäschen eine ähnliche Königin, die ist so klug, dass sich niemand vor ihr verstecken kann. Und sie sagt, ich werde nur den Mann heiraten, der es schafft, sich vor mir zu verstecken. Aber sie sieht die ganze Welt. Es gibt vor den Augen dieser Frau kein Versteck. Diese Parallele gibt es eigentlich nur in der Bibel. Eigentlich ist Gott der Einzige, der alles sehen kann. Im Märchen ist das eine Frau. Die wird dann natürlich ausgetrickst von einem klugen Mann. Der schafft es aber nur mit Hilfe eines
Fuchses. Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja? Das heißt, er muss die Tierwelt zur Hilfe nehmen. Und da sind wir bei dem Thema der Verwandlung. Also es gibt in diesen Märchen ganz viele Pakte. Ja, man schmiedet Allianzen mit Tieren, mit Kindern, mit Zwergen. Und diese ganzen verschiedenen Kreaturen, die wir für märchenhaft halten, zeigen eigentlich, wie unsere Gesellschaft beschaffen ist. Es gibt Erniedrigte, Beleidigte, Gesunde, Kranke. Es gibt im Märchen alle möglichen Geschlechtermodelle. Es gibt große Probleme mit Behinderung, also wenn Sie so wollen. Es gibt keinen Typus aus unserer Gesellschaft, den Sie bei den Grimms nicht vorfinden werden. Das ist faszinierend.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie Ihre Märchenauswahl in Kapitel eingeteilt haben? Also es sind mehrere Kapitel, die sind überschrieben jeweils mit einer Eigenschaft. Schönheit, Klugheit, Mut, das wären so Eigenschaften zum Beispiel. Wie kam es dazu? Weil im Grunde spielen ja alle diese Eigenschaften in den Märchen eine Rolle oder mehrere dieser Eigenschaften. Mhm.
Also die Schönheit ist, glaube ich, die Grundessenz des Märchens. Und das meint nicht, ich bin jetzt die schönste Frau hinter und vor den sieben Bergen, sondern Schönheit steht im Märchen auch für Kraft. Es gibt ein wunderbares Zitat, nicht bei den Grimms, sondern aus den russischen Märchen, wo ein Soldat gefragt wird und wieder fragte man den Soldat, was ist Schönheit? Und der Soldat sagte, Schönheit, das ist Brot. Das sagt der Soldat, weil er Hunger hat. Und dann heißt es, falsch, Kamerad, Schönheit, das ist das Feuer. Und im Feuer verbinden sich beide Elemente dieses Märchens, nämlich das Licht, das Schöne, die Anziehungskraft und die Gefahr, sich zu verbrennen. Also im Feuer kann man natürlich auch umkommen.
Und Schönheit ist auch gefährlich.
Schönheit ist unglaublich gefährlich, wir wissen es alle. Und im Märchen verfallen einige Figuren der Schönheit dermaßen, dass sie dadurch schuldig werden. Der König, der Vater von aller Leirau, will seine Tochter heiraten. Inzest ist im Märchen kein Tabu. Es gibt sehr viele, auch im geschwisterlichen Bereich liegt der Inzest natürlich immer nahe. Sie haben die Geschwister erwähnt, die Familien, die ganz fest zusammenstehen. Und da sind auch diese erotischen Momente, die durch die sehr einfache Sprache des Märchens nicht so zum Tragen kommen, die sind aber überall vorhanden. Das Märchen ist durch und durch erotisiert, das muss man ganz klar sagen.
Bei allerlei Rau, weil Sie das gerade ansprechen, ist mir aufgefallen, da sind ja einige Motive, die erinnern ganz stark an Aschenputtel. Und das gibt es bei anderen Märchen auch. Also es sind häufig Motive zu finden, die man in anderen Märchen dann wiederfindet. Wie kommt das?
Ich glaube, das hat seinen Grund darin, dass wir es erstmal mit einer mündlichen Überlieferung zu tun haben. Die Grimms haben ja die Märchen dann fixiert, schön aufpoliert, sie auch moralisch auf Linie gebracht, so wie es ihrer Zeit und ihren Ansichten entsprach. Aber die Urquelle dieser Stoffe ist natürlich uralt. Das heißt, diese Märchen wurden erzählt und das klassische Mittel, das uns heute beim Lesen manchmal irritiert oder uns auch anstrengt, mich im Übrigen überhaupt nicht, man müsste ein Märchen vorlesen, der klugen Else merkt man, das Märchen arbeitet mit Wiederholungen. Und diese Wiederholungen dienen natürlich der Befestigung. Listen and repeat, ja, das weiß jeder aus dem Sprachunterricht. Und das heißt, die Motive kommen wieder vor, übrigens auch Requisiten. Mhm. Also die Requisiten hat man manchmal das Gefühl...
Ja, auch bei allerlei Raune, die schönen Kleider, das Silberne,
Kleider,
das Goldene.
Es wandert von einem Märchen ins nächste. Und das heißt auch, dass die Leserschaft einen vertrauten Umgang mit diesen Stoffen pflegt und sie sozusagen für sich die Probleme und ihre Wunschmuster immer wieder durchexerziert.
Sie haben gerade die kluge Else erwähnt. Das ist auch ein Märchen, das nicht so sehr bekannt ist. Und das ist eine Frau, die sozusagen an ihrer Klugheit zugrunde geht im Grunde. Sie ist zu klug. Das heißt, es gibt auch Märchen, die nicht gut ausgehen.
Ja, das ist wenig beachtet, weil wir natürlich denken, jedes Märchen beginnt mit Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch oder sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Es gibt Märchen bei den Grimms, die enden nicht glücklich und die kluge Else, die ich Ihnen besonders ans Herz lege, ist eigentlich mein Lieblingsmärchen. Es ist ein sehr verstörendes, sehr verwirrendes, sehr böses Märchen und davon gibt es eben einige, die uns nicht mit der Welt versöhnen und auch nicht sagen, aha, am Ende siegt immer das Gute. Das ist auch bei den Grimms nicht so. Und die kluge Else ist, ich würde jetzt mal sagen, als selber Schreibende, die hat ein Problem, das ich auch habe. Sie hat zu viel Fantasie. Sie kann sich zu viel vorstellen. Und weil sie diese irrsinnige Vorstellungskraft hat, kommt sie mit dem praktischen Leben überhaupt nicht zurecht. Und wird im Grunde aus dieser Gesellschaft ausgestoßen. Das geht für sie ganz übel aus.
Und das heißt, sie wird nicht gezähmt, denn sie schreiben an einer Stelle auch, Märchen sind Zähmungsversuche.
Ja, in der Regel versucht man ja störrische Personen oder Persönlichkeiten irgendwie zwangs zu integrieren oder man stellt sie ruhig oder... Man ordnet sie in etwas ein, naja, im simpelsten Fall verheiratet man sie und denkt, dann seien sie unter Dach und Fach. Und das ist auch bei der klugen Else so. Die Eltern sagen, wenn doch nur jemand sie nehmen wollte, aber niemand nahm sie. Und dann kommt Gott sei Dank Hans. Und Hans kommt, im Märchen heißt es explizit, von weit her. Und ist halt, hat offensichtlich noch nicht verstanden, mit wem es da zu tun hat. Und an diesen Mann von weit her verschachert man dann dieses Mädchen. Es geht aber trotzdem schief. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie wahnsinnig realistisch grundiert alle diese Texte sind.
Nochmal zum Mut. Das ist ja auch ein Kapitel, eine Überschrift, unter der Sie einige Märchen zusammengefasst haben. Sind Mädchen, Frauen möglicherweise die mutigeren als die Jungen?
Ich bin jetzt versucht zu sagen, ja, im Märchen ist es sicher so. Aber man findet natürlich die Eigenschaften hier, Schönheit, Klugheit, Mut, Handwerk habe ich noch und das letzte ist dann die Verwandlung. Natürlich sind diese Elemente, verteilen sich schon auf alle Figuren. Mut ist kein Privileg der Frauen, aber eben auch kein Privileg des männlichen Helden. Und ich muss sagen, wenn ich das Gefühl habe, das klingt jetzt etwas therapeutisch, aber Märchen funktionieren auch so, dass ich irgendwie nicht weiter weiß oder nicht so richtig zurande komme, dann hole ich mir die Grimmschen Märchen und lese Märchen. Und habe dann das Gefühl, das kriegst du hin, das kannst du schaffen. Mhm. Es ist das Grundmotiv des Märchens, ist ja unser aller Lebensgrundmotiv. Der Protagonist, Protagonistin muss durch den dunklen Wald. Und dieser dunkle Wald ist im Märchen ja real. Also die Menschen gingen damals durch dunkle Wälder. Wir gehen über die Messe, aber ich meine, dieses Lebensbild als dunkler Wald, das betrifft uns ja alle irgendwie und durch den muss man durch und da kann jede Menge passieren.
Worum geht es im Märchen? Geht es um Erlösung oder was ist das Ziel?
Ja, ich glaube, das ist ein Stichwort. Ich hätte auch so ein Kapitel nehmen können. Bei mir heißt es nicht Erlösung, sondern Verwandlung. Und das ist der Punkt, das Märchen versucht ja, und deshalb begeistern mich Märchen, das Märchen versucht, der Schrecklichkeit, der Grausamkeit unseres Lebens, so wie es ist und so wie die Welt ist und so ist sie heute auch, etwas entgegenzusetzen, was uns ermöglicht, uns eine bessere Welt vorzustellen. Man könnte das natürlich auch als Verdrängung bezeichnen. Das heißt, man wünscht sich in die andere Welt hinein und malt sich ein Leben aus, in dem man reich ist, in dem man schön ist, in dem man den König heiraten kann. Und das ist im Grunde der Versuch, dieser vorgefundenen Welt etwas entgegenzusetzen.
Wo auch Klassenschranken keine Rolle spielen, offensichtlich.
Ja, und da bringen Sie einen Punkt ins Spiel, der doch sich lohnt, noch erwähnt zu werden. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen, und das hat viele Versuche der Umdeutung und der Neudeutung von Märchen scheitern lassen. Das Märchen ist nicht revolutionär. Im Märchen gibt es zwar Kämpfe zwischen den Klassen, zwischen den Geschlechtern, aber die gesellschaftliche Struktur wird an keiner Stelle in Frage gestellt. Ein Bettler kann König werden, eine Königstochter kann Bettlerin werden, aber es gibt nie den Versuch, die Ordnung selber umzustürzen. Mhm. Deshalb, wenn Sie zum Beispiel sich amüsieren wollen, lesen Sie kommunistische Märchen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht, weil im Grunde im Märchen, der klassische Märchenheld träumt davon, wie wir alle, würde ich mal sagen, er möchte sich eine Krone aufsetzen. Das fühlt sich gut an. Gehen Sie zu McDonald's am Kindergeburtstag. Jeder Mensch möchte eine Krone haben. Und davon erzählt das Märchen. Also das Märchen ist keine Anleitung zum politischen Umsturz und eben auch kein reines Erziehungsprogramm. Also das betone ich bei diesem Buch. Wenn wir Menschen erziehen wollen, sollten wir keine Märchen lesen. Wer Märchen liest, wird eigentlich Anarchist.
Nochmal zu den Frauenfiguren und zu den Mädchen. Ich finde es ja interessant, die gehen raus in die Welt, um ihre Brüder zu erlösen oder zu retten, aber auch zum Beispiel, um die Prinzen zu erlösen. Das kommt ja auch ganz häufig vor, bei Brüderchen und Schwesterchen zum Beispiel, wo der Prinz ein Bär ist, den die Schwestern erlösen. Das heißt, es sind nicht immer die Männer, die die Frauen erlösen, wie bei Dornröschen zum Beispiel. Sind so gesehen Märchen fortschrittlich?
Sind Märchen fortschrittlich?
Oder sogar emanzipiert? Ich meine, die Mädchen gehen raus in die Welt. Das ist eigentlich damals vielleicht gar nicht so üblich gewesen, in der Zeit, in der diese Märchen entstanden sind. Vor Grimms natürlich.
Die Frage nach der Fortschrittlichkeit ist insofern interessant, als ich mich immer frage, ob es überhaupt Fortschritt gibt. Und die Frage stellt sich hier. Also bei manchen dieser Frauenfiguren im Märchen, denke ich, die machen Sachen, hinter denen sind wir heute unendlich weit zurück. Die trauen sich Dinge, die traut sich heute gar keiner, was mich dann immer wieder verblüfft. Insofern ist das schwer zu sagen. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, weshalb ich finde, man muss diese Märchen lesen, nicht um zu sagen, aha, so will ich leben oder so will ich auch sein, sondern um zu verstehen, dass dieses Leben extrem widersprüchlich ist, dass wir uns auch in unseren Geschlechterrollen eigentlich nur teilweise begreifen. Wir wissen ja selber nicht genau, wer wir sind. Und davon erzählt das Märchen eben auch, durch die ganzen Verwandlungen. Und es gibt nur einen Trost im Märchen, dass alle Verwandlungen in der Regel, ich kenne kein Märchen, wo es nicht klappt, das sind aber nur die Grimms, das sind nicht die Ovidschen Metamorphosen, aber in den Grimmschen Märchen werden alle Verwandlungen rückgängig gemacht. Also die Menschen wechseln ihre Gestalt oder werden verwünscht oder verflucht. Es gibt immer eine Chance, seine wahre Gestalt zurückzugewinnen. Welche Gestalt das ist, in wessen Haut wir wirklich leben wollen, das ist unklar. Und ich finde deshalb, die Märchen sind im Grunde ein absoluter Fundus auch für unsere Gender-Diskussionen. Also wenn man sich über Geschlechterrollen, über Identitätsfragen auseinandersetzen will, alles in diesem kleinen, dünnen Buch drin.
Ich finde es so toll, Sie sagten gerade, die Mädchen tun Sachen, die würde man sich vielleicht nicht trauen oder die sind überraschend. Also wie zum Beispiel, ich dachte gerade an den Froschkönig, also die Königstochter, die den Frosch in ihrer Wut an die Wand wirft und ihn damit erlöst. Das ist übrigens auch das Märchen, mit dem die Brüder Grimm
beginnen. Damit fängt die Sammlung an und auch mit dem schönen Satz. Die Sammlung beginnt nämlich nicht mit dem Satz, es war einmal, sondern mit dem schönen Satz, in den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Was ja auch bedeutet, man muss dieser Wunschkraft etwas zutrauen. Und das heißt ja nicht, dass dieses Leben, dass wir auf dieser Welt eine ideale Gesellschaft haben werden, sondern die ideale Gesellschaft im Sinn des Märchens besteht darin, dass wir miteinander in diesen unendlichen Unterschiedlichkeiten schaffen, auf dieser Welt zurechtzukommen und dass wir aushalten, dass wir eben nicht perfekt sind und dass wir nicht auf Dauer schön sein können, dass wir uns nicht optimieren können. Und vergessen wir nicht, im Märchen, und das ist der Haupttrumpf, werden nicht grundsätzlich die belohnt, die fleißig sind. Im Märchen, das habe ich als Kind so geliebt, man legt sich auf den Ofen, macht die Augen zu und sagt dann: auf des Hechtes Geheiß bitte ich mit Fleiß, bring mir die Tochter des Königs. Und es stehen Gold und Silber vor einem. Und diese Vorstellung, die ein so urmenschlicher Wunsch ist, nichts zu tun und trotzdem berühmt zu werden, deshalb sind wir auf der Messe. Und ich glaube, das ist nur eine Winzigkeit dessen, und das findet man im Märchen.
Märchen trauen einem einiges zu, haben Sie gesagt, und sie trauen einem auch einiges an Grausamkeit zu. Jakob Grimm hat geschrieben, dass er eigentlich ursprünglich dachte, die Märchen seien gar nichts für Kinder, weil sie so grausam seien, aber er hat sich dann gefreut, dass Kinder sie auch gelesen haben. Wie sehen Sie das? Weil einige Eltern sagen ja auch, sind eigentlich ein bisschen grausam, diese Grimmschen Märchen.
Ich glaube, wir können uns vor dem Leben nicht schützen und wir können uns auch vor den Märchen nicht schützen. Wir können natürlich die Bücher einschließen oder sagen, wir lesen es den Kindern nicht vor. Im Übrigen liegt es bei den Leserinnen und Lesern selbst. Ein Kind, das keine Märchen hören will, dem muss man auch keine Märchen vorlesen. Kinder entscheiden selber, was sie hören wollen und was nicht. Und wir sollten nicht für die Kinder entscheiden, was wir ihnen vorenthalten sollen und was nicht. Da bin ich ganz rigoros. Es gibt im Umgang mit Literatur eine große Freiheit und die muss nicht von oben reguliert werden. Das kriegen die Kinder ganz gut selber hin. Und im Übrigen ist die Erzählweise des Märchens sehr witzig, sehr slapstickartig.
Comicartig, manchmal.
Sehr comicartig. Es ist wie im Comic, ja, der Held, dem wird der Kopf abgeschlagen und auf der nächsten Seite wird er ihm wieder angeklebt. Auch das ist sehr tröstlich und durch den chirurgischen Fortschritt sicher auch bald realiter möglich, wie viele Dinge im Märchen. Keine Angst vor Märchen, auf gar keinen
Fall. Was haben Sie als Schriftstellerin aus Märchen gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich nie in der Lage sein werde, so gute Texte zu schreiben wie die Märchen, denn die Erzählökonomie, der Witz, die Knappheit, die Klugheit, die Freiheit, die Ungebundenheit des Märchens und seine formale Schönheit. Das Märchen ist formal unschlagbar schön und es ist kurz. Es befreit uns von vielen langen Romanen.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Wie schön, dass Sie die Grimmschen Märchen oder eine Auswahl davon nochmal herausgebracht haben, mit einem Essay versehen und mit Zeichnungen von Rosa Loy. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Für die Dame an meiner Seite, Jackie Thome, läuft der Messetrubel bereits seit Montag. Denn Jackie Thome gehörte zu den Autorinnen und Autoren, die bis zuletzt im Rennen waren um den Deutschen Buchpreis. Was bedeutet, dass ihr Roman zu den besten Romanen des Jahres gehört? Und das bedeutet, dass sie schon sehr, sehr viele Gespräche über dieses Buch geführt hat. Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt ein sehr eigenes führen. Herzlich willkommen, Jackie Thome.
Hallo.
Jackie Thome, Sie schreiben schon ganz, ganz lange, aber romanartig oder fiktional ist das jetzt Ihr zweites Buch, weil ja, ich richtig sehe. Der erste Roman hieß Momente der Klarheit und der ist immer wieder zu Recht wahrscheinlich als ein Buch bezeichnet worden, wo es um Beziehungsgeflechte geht. Nicht zuletzt in Berlin-Mitte und Menschen um die 40 sind miteinander verflochten in Momente der Klarheit. Wenn man jetzt behauptet, Ihr neues Buch, Ihr Roman Brüder sei auch ein Buch, in dem es um Beziehungsgeflechte vor allem geht, wären Sie einverstanden?
Auf jeden Fall. Ich würde mich sogar freuen, weil in der Diskussion und in den vielen Sachen, die aktuell politisch gerade passen, obwohl ich das gar nicht so angelegt habe. Ich habe Ende 2016 habe ich damit angefangen, das zu schreiben. Was in der Diskussion ein bisschen untergeht und was auch nicht mal im Klappentext steht, ist, es geht um zwei Männer, es geht um zwei Brüder, das weiß man jetzt alles. Es geht um deren Hautfarbe, es geht um deren Einstellung zum Leben, aber es geht auch um deren Frauen. Es geht auch um deren Beziehung zu Frauen generell und es geht auch um die Frauen. Die haben, glaube ich, fast 50% Platz in dem Buch.
Ja, ein Sohn taucht auch auf.
Ja.
Beziehungsgeflechte, die aber eben nicht nur auf den Quadratkilometern von Berlin-Mitte, sondern die so ein bisschen global sich erstrecken.
Es ist so, ich habe die angelegt. Was ganz wichtig an dem Buch ist, es ist im Grunde so ein Zeitgeist-Ding auch meiner Generation. Und womit ich mich beschäftigt habe bei Männern und Frauen ist, wie gehen Männer und Frauen in meiner Generation miteinander um? Was sind die Fragen, die die umtreiben? Was sind zum Beispiel auch die Beziehungsmodelle, die wir so leben?
Oder und Ihre versuchen. Generation, darf ich verraten, ja. steht überall um 1970, um ja. 1970 geboren. Ja. Man kann sagen, in der Mitte des Lebens.
Das Buch beginnt 1985 im Grunde und endet, als beide 47 sind. Seit 1970 geboren, 2017 endet der Roman.
Genau. Jetzt haben Sie schon unendlich viele Gespräche über das Buch geführt, aber trotzdem müssen wir ein bisschen sortieren vielleicht. Es gibt also diese zwei Brüder. Mick heißt der eine, Gabriel heißt der andere. Beide Brüder haben den gleichen Vater, Idris oder Idris?
Idris.
Idris. Zwei Mütter, Monika und?
Und Gabriele.
Und Gabriele.
Ja.
Genau. Und man kann dann auch gleich miterzählen, dass der Roman diese beiden Geschichten getrennt voneinander erzählt. Zunächst Micks Geschichte, danach
Gabriels Geschichte.
Ja. Und beide Brüder kontrastieren auch auf eine bestimmte Weise. Der eine ist, gehört so zu den Party-People der 90er Jahre und der andere ist Banker in London. Wenn man das alles so schön einerseits, andererseits mäßig wiedergeben kann, haben Sie das auch so skizziert? Also ist das so ein bisschen reißbrettartig entworfen oder wie ist das entstanden, diese Sortierung?
Der komplette Beginn ist Reißbrett und damit kommt man aber nicht weit. Man hat so eine Grundidee, die passt in drei Sätze. Und damit hat man aber nicht viel erreicht, weil dann geht es ans Schreiben und dann werden Entscheidungen getroffen, die kann man anfangs gar nicht treffen. Und dann geht es vom Konzeptionellen weg zu einem organischen Prozess, in dem sich zum Beispiel auch entscheidet, wie erzähle ich diese Geschichte, die ich habe. Also erzähle ich diese beiden Brüder die ganze Zeit abwechselnd oder erzähle ich sie hintereinander? Und ich habe mich für diese Zweigeteiltheit, dieses hintereinander entschieden, weil ich festgestellt habe, dass ich die Person kennen muss, dass ich ihr ganz nah sein muss, dass ich eine unglaublich lange Zeit mit ihr verbringen muss, um sie erfassen zu können. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass ich erst meine Zeit mit dem einen verbringe in seiner Jugend, also junger Mann vom Teenager bis zum 30-Jährigen. Und der andere, der erfolgreichere, der Architekt, den habe ich praktisch begleitet von der Jahrtausendwende bis zum mittelalten, gestressten Erfolgsmann im Burnout.
Beide sind in der damaligen DDR geboren. Was hat das mit denen gemacht, dass sie da mit einem nicht anwesenden schwarzen Vater aufgewachsen sind? Vielleicht fangen wir mit Mick mal an.
Die Fragen, die sie sich stellen, sind oft die gleichen. Und die Herangehensweise ist eine Charakterfrage. Und ich glaube, das ist das, was ich damit auch sagen wollte. Also es ist eben nicht so, dass jeder Mensch aufgrund der gleichen Familienkonstellation das gleiche Gefühl dazu hat oder die gleiche Reaktion nach außen dazu zeigt. Und es ist auch nicht so, das musste ich anfangs in den Interviews immer wieder erklären, es ist nicht so, dass es ein unglaublich dramatischer DDR-Außenseiter-Geschichten sind, die ich da erzähle. Es ist so, dass sie sich fragen, wo dieser Mann ist. Das ist, glaube ich, normal, wenn man komplett ohne seinen Vater aufwächst.
Das ist in Ostdeutschland so, in Westdeutschland.
Genau.
Und auch auf der Südhalbkugel wäre das so.
Es ist diese Frage, wer bin ich? Es ist diese Frage, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Es ist die Frage, wie funktioniert meine Familie überhaupt? Der eine verliert seine Mutter dann auch relativ früh. Und es ist eine Auseinandersetzung damit, der Einzige zu sein. Und der Einzige zu sein muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass man der Ausgestoßene ist oder der Gemobbte ist. Es ist einfach erstmal ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie die beiden damit umgehen und wie unterschiedlich sie trotz dieser optischen Ähnlichkeit sind, ich sage ja auch gar nicht, dass die sich ähnlich sehen. Das ist auch wieder so ein Ding von außen. Wie sie damit umgehen, das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben beim Schreiben.
Mick ist ja so ein Charakter, der so ein bisschen, ich will nicht sagen, was Haltloses hat, aber zumindest driftet der so auch zwischen Frauen hin und her. Gibt es da eine Erklärung für? Oder ist das einfach der Zeitgeist der 90er, den Sie da...
Es ist ein Mensch, der davon lebt und das steht ihm wahrscheinlich auch im Weg, eine Karriereidee zu haben. Es ist ein Mensch, der von Anfang an davon lebt, dass man ihn so mag. Es ist ein Mensch, der nur positives Feedback von seiner Umwelt bekommt. Es ist ein niedliches Kind, es wird ein attraktiver junger Mann. Und auch er ist in der Lage, die Menschen zu mögen. Also er gibt auch nach außen ab. er fragt sich natürlich in seinen jungen Jahren, ob das nicht vielleicht eine Verschwendung wäre von Gelegenheiten und Spaß, jetzt sich sofort auf eine Frau
festzulegen.
Das Festlegen, genau. Er meint es nicht böse, aber das Festlegen ist das Gefühl, was zu verpassen, das lässt ja erst im Laufe des Lebens nach. Und er hat das eben auch sexuell.
Mhm. Okay, also jedenfalls, der Mick ist nicht falsch charakterisiert, wenn man ein paar Frauen um ihn herum sich vorstellt, viel ausgehen, Drogen benutzen, solche Sachen. Um ihn ein bisschen kennenzulernen, würde ich gerne vorschlagen, wir haben gerade kurz darüber geredet, dass Sie ganz bisschen was lesen.
Ja.
Denn, also auch mit dem Grund, dass jetzt jedenfalls ich an dem Buch ich fand viele Sachen am besten, aber ich fand auch am besten, wie fein Sie bestimmte Sachen beobachten. Und das hört man besser, als dass man darüber plaudern kann.
Also diese Stelle hat der Herr Agiga ausgesucht und ich lese die jetzt zum ersten Mal. Und zwar ist die erste Figur Mick strandet in London in einem Club. Und das in Clubs zu sein, das ist einfach sein Leben in den 90ern. Er traf die Frau in einem Club, den er niemals wiederfinden würde, in dem er aber sofort zu Hause war. Der Geruch nach Eisnebel und das rote Licht wirkten auf ihn wie das Rauschen des Meeres oder der Anblick einer Gebirgskette auf Menschen, die Heimweh nach ihrer Landschaft gehabt hatten. Kein Geld an der Bar verplempern, direkt auf die Tanzfläche in die Mitte. Drum and Bass, eine gewünschte Herzrhythmusstörung, sie tat gut. Er ließ sich hineinreißen. Jeder um ihn herum schien sich auf einer anderen Ebene der vielschichtigen Komposition zu bewegen. Lage um Lage wurde betanzt, alle hatten ihre Daseinsberechtigung. Diejenigen, die sich zu jeder Musik anmutig bewegten, wurden umzuckt von denen, die tanzten, als hätten sie Schmerzen. Die Marschierer stampften neben den Hüftschwingern und den Stehern und denen, die zu einem viel langsameren Stück zu tanzen schienen, während andere einem noch schnelleren Stück hinterher hoppelten, was kaum möglich war. In London kam noch erleichternd hinzu, dass man schon am Abend tanzte und nicht erst in den frühen Morgenstunden wie in Berlin. Mick schloss sich der Gruppe der Hüpfenden an. Drum and Bass konnte eine herrliche Sportlichkeit freisetzen, wenn man es richtig anstellte. Jeder Ton ein Sprung oder Kick und nach einer Weile setzte der Effekt ein, für den Tänze dieser Art kreiert wurden. Ein Zustand absoluter Vollständigkeit. Der Körper fühlte sich wohl, die Seele ließ los, der Geist segnete die Persönlichkeit ab. Du bist okay. Jahre später würde Mick die These verfechten, dass zu keiner Zeit eine solche Tanzegalität herrschte wie in den 90ern und dass diese Egalität sich befreiend auf die gesamte Gesellschaft ausgewirkt hätte. Binnen eines Stück löste sich Micks Isolation auf und er hüpfte sich zum gleichwertigen Mitglied dieses friedlichen Stamms.
Danke bis hierhin. Ich greife das Wort vom Stamm mal auf. Mit Bedacht gewählt. Was ist gemeint? Einfach dieser Tribe, als den man Leute ja auch bezeichnet, die zu elektronischer Tanzmusik tanzen, oder eine Menschengruppe oder die Universale insgesamt?
Das habe ich nicht so geplant zum Beispiel, aber ich habe mich ja mit Herkunft befasst, ich habe mich mit Identität befasst, ich habe mich damit befasst, wo fühlt ein Mensch sich zugehörig? Der Vater ist ja nun nicht da. Und wenn man im Deutschen das Wort Stamm zum Beispiel benutzt, sieht man immer Leute in Afrika oder auch Leute in indigenen Stämmen in Südamerika vor sich. Man sagt hier nicht mehr Stamm. Und trotzdem,
also wenn ich nach Süddeutschland fahre, dann orientiere ich mich, ob ich beim Stamm der Baden oder der Schwaben bin.
Schon, oder?
Ja.
Machen manche Leute noch, aber wenn man das Wort jetzt einfach so platt mit der ersten Assoziation hört. Und was ich hier mit Stamm meine, ist, dass dieses Stammgefühl sich auf ganz vielen Ebenen abspielen kann. Und bei ihm ist es nicht so, dass er sagt, ich definiere mich darüber, Berliner zu sein, oder ich definiere mich darüber, einen afrikanischen Vater zu haben. Er definiert sich in dieser Zeit eigentlich über die Leute, mit denen er am meisten Spaß hat und über dieses Ausgehen und weltweit auf die gleichen Leute treffen.
Ja. Gibt es eine Erklärung für die Isolation, die Mick auch empfindet, die auch gerade auftauchte in der kleinen Stelle?
Ich glaube, dass Leute, die nach außen hin so unglaublich gesellig wirken, das tut er ja, innerlich genauso viel Einsamkeit, wenn nicht noch mehr zu bewältigen haben oder mit sich herumtragen, die Leute, die weniger sozial und kommunikativ sind.
Für mich klang die Stelle auch ein bisschen nach einer kleinen Utopie, Utopie von Mick. Kann das sein oder ist das überinterpretiert? Also ich gehe da auf, ich gehe da in einem ozeanischen Gesamt irgendwas auf.
Die 90er Jahre haben für ihn auf jeden Fall, und da werde ich auch oft nachgefragt, die 90er Jahre haben, das bezieht sich nur auf diese, auf die Kreise, in denen er sich da rumtreibt, aber die 90er Jahre hatten etwas, was utopischer war als die Zeit jetzt, finde ich. Ich war natürlich in der Zeit auch jung und wenn man jung ist, fühlt man sich anders als später im Leben. Aber was die 90er und die 70er gemeinsam haben, für mich, in den 70ern sind die ja geboren, praktisch gezeugt und geboren worden und ihre Mütter entstammen dieser Generation, die man im Westen die 68er nennt. Das Gefühl zu sagen, wir sind auf einem Weg, wir bewegen uns auf eine Gesellschaft zu oder auf ein Miteinander zu, was von bestimmten reaktionären oder abgrenzenden Begriffen immer mehr sich entfernt und immer mehr dahin in so eine Toleranz hinübergeht. Dieses Gefühl haben die Leute gehabt. Die Leute haben das Gefühl gehabt, bestimmte Dinge, über die man sich früher noch aufgeregt hat oder die ausgeschlossen wurden, die schließt man nicht mehr aus. Man nimmt die einfach an. Es wird friedlicher. Und das stellte sich aber schon als Irrtum heraus.
Der Bruder, Gabriel, der lebt völlig anders in London, in einer Ehe. Wir sind auch in einer anderen Zeit dann, ne? 10 Jahre später etwa. Und dennoch hatte ich den Eindruck, dass sie in diesem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, eigentlich eine Gemeinsamkeit haben. Also weil Gabriel in London als Architekt, ich habe gerade gesagt Banker, ganz falsch, ja, weil ich bei London sofort diese Bankenassoziation habe. Weil aber eben Gabriel auch geschildert wird als jemand, der in dieser Internationalität dieser Stadt so verkehrt und in diesem Business so verkehrt. Und eigentlich mit einem ganz ähnlichen Gedanken, der da so immer wieder angespielt wird, manchmal auch diskutiert wird. Hier macht es keinen Unterschied so richtig, wie ich aussehe. Ich bin gut angezogen, also ist gut. Ich mache gute Geschäfte, also ist gut. Ich gehe in gute Restaurants, also ist gut. Ist es eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden, dass die eigentlich auch untergehen wollen mit ihrem Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Die Gemeinsamkeit ist die, weil es wird ja immer gesagt, die werden so grundverschieden. Sie haben aber diese Gemeinsamkeit. Ja. Der Lebensstil ist grundverschieden. Aber das, was sie eigentlich möchten, ist, das wollen eigentlich fast, eigentlich will das jeder, ist akzeptiert werden und nennen wir es in Ruhe gelassen werden und für das gemocht werden, was sie sind. Ja, nicht für irgendeine Äußerlichkeit. Was Gabriel macht, weil er es kann, weil er Erfolg hat, weil er fleißig ist, er ist der Meinung, dass jede Frage nach seiner Herkunft, sowohl die Frage, dass er ohne seinen Vater aufgewachsen ist, als auch die Frage, welche Hautfarbe er ist, dass die komplett irrelevant ist, wenn er genug Geld und Erfolg hat. Ja. Und eigentlich ist dieser Ansatz total richtig.
Sagen Sie.
Ich sage, der ist auf jeden Fall legitim.
Ich lasse das mal so stehen.
Ja.
Und möchte gerne diesen Gabriel auch kurz mal hören, also wie der von ihm beschrieben wird. Gabriel wird aus der Ich-Perspektive beschrieben und da haben wir gerade gemeinsam eine Stelle ausgesucht.
Genau, Mick hat diesen 90er Jahre, hat diesen Erzähler und bei Gabriel wusste ich, ich muss für diese andere Figur auch die Perspektive ändern. Er kommt in London an und bevor er seine Frau trifft, ist er mit einer anderen Frau zusammen und das ist die einzige Frau in seinem Leben, die auch schwarz ist, beziehungsweise mixed wie wir. Sie hat einen weißen Vater und ihre Mutter ist aus Ghana und das ist auch die einzige Person im Buch, mit der er sich ernsthaft über die Hautfarbenfragen unterhält, beziehungsweise die streiten sich halt die ganze Zeit. So, Gabriel. Ich war nach London gekommen, um einer von vielen zu werden. Jetzt war ich einer von vielen, wobei die genaue Definition meiner Gruppe meine Freundin vornahm, die nicht meine Freundin sein wollte. Ich hatte vorgehabt, mich ausschließlich mit Dingen und Leuten zu befassen, die mich interessierten und mich in der Stadt, die mich sein ließ, wie ich war, zu Hause zu fühlen. Jetzt war es so, als müsste ich die Sicht auf mein Leben umschreiben, zu meinen Ungunsten. Nein, du bist kein gut angezogener Typ, der sich in guten Restaurants verabredet. Du bist ein Gebrandmarkter und du bewegst dich auf feindlichem Terrain. Sibyl stellte London dar, als wäre es Johannesburg vor 1994 oder ein Südstaatennest voller Ku Klux Klan-Anhänger. Dann geriet ich mit Sibyl in Hautfarbenstress aus der anderen Richtung, was nicht weniger deprimierend war. Wir fuhren in einem Minicab, der Fahrer und Sibyl hassten sich von Sekunde 1 an und ich dachte, das ist jetzt mal kein Brother-Sister-Ding, Menschen mögen sich oder eben nicht, basta. Der Fahrer war übellaunig, sein Wagen dreckig, sein Fahrstil unter aller Sau, seine Route eindeutig beschiss. Alles war so offensichtlich mies, dass ich mich fragte, ob Sibyl ihn damit durchkommen lassen würde, weil er schwarz war. Nein. Er beging einen Kardinalfehler und spielte Musik, die Sibyl zu blöd war und mir zu laut. Sein muffiger Honda wurde zum Raubtierkäfig. Sibyl keifte mit ihrem heiseren Organ, das ich sonst so sexy fand. Der Fahrer übertönte sie mit einer Fistelstimme, die nicht zu seinem voluminösen Oberkörper passte. Er beschimpfte sie als Yellow, Bitch, Cunt, Slut. Er ließ keine Beleidigung aus. Wichtiger jedoch schien die Tatsache, dass sie heller war als er. Er schrie weiter, dass sie aus der Karibik käme, was nicht stimmte, daher im Gegensatz zu ihm von Sklaven abstammte und folglich die Letzte sei, die ihm Befehle zu erteilen hätte. Sprachlos reichte ich ihm sein Geld nach vorn, drückte es ihm in die fuchtelnden Hände und zerrte Sibyl aus dem Wagen. Im Davonfahren schüttelte er entrüstet den Kopf und verdrehte die Augen und zeigte auf Sibyl, als wollte er mir sagen, nichts für ungut, Mann, aber krieg mal deine Alte in den Griff. Sibyl hatte ihr Telefon am Ohr und versuchte fluchend die Zentrale zu erreichen, um sich zu beschweren. Ich stand erschüttert neben ihr an einer zugigen Straßenecke in einer Scheißgegend und fragte mich, ob wir einfach ein paar Milliarden boshafter Kreaturen waren, deren Lebenszweck darin bestand, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Nein, entschied ich, als wir in das nächste Taxi stiegen, in dem ein normaler Mensch am Steuer saß. Die Quote echter Arschlöcher ist in jeder Population gleich hoch bzw. niedrig. Das war es auch, was ich Sibyl ständig versuchte zu sagen. Unsere permanenten Debatten hielten sie wach und machten mich müde. Und irgendwann wurde aus einem Standpunkt, den ich anfangs nur eingenommen hatte, um ihr etwas entgegenzusetzen, meine Überzeugung. Farbe bekennen ohne mich. Und ich sage dir auch, warum. Weil Hautfarbe als Distinktionsmerkmal die Grundlage für jede Art von Rassismus ist. Die einzigen, die sich daran orientieren dürften, sind bekennende Rassisten. Wenn diese Unterscheidung aber kompletter Unsinn ist, was sie nachgewiesenermaßen auch ist, wieso sollte ich mich nach ihr richten? Wieso sollte ich mich einer Gruppe zuordnen lassen, die gar nicht existiert? Weil sie zwar wissenschaftlich nicht existiert, aber gesellschaftlich. Akzeptier es endlich. Wer Teil einer marginalisierten Gruppe ist, entkommt Identitätsfragen nicht, schrie Sibyl, die sich je nach Bedarf anhören konnte wie eine Bibliothek oder eine Gefängniskantine. Habe ich sie geliebt? Meistens ja.
Dankeschön. Also man dürfte sogar klatschen fürs Lesen. Ja. Gabriel muss hier diskutieren. Über, Sie sagen Hautfarben, Sie sagen nicht Racial Issues.
Ich sage Hautfarben, weil ich sage das auf Deutsch, ja.
Und Sie sagen also, Hautfarbenstress, der kriegt Hautfarbenstress.
Ja.
An der Stelle. Von Sibyl. Eigentlich will er das gar nicht. Und er muss manchmal diskutieren, auch mit anderen Personen.
Er stellt auch, was er in London natürlich feststellt, wo es eine vielfältigere Anwesenheit an Menschen gibt. Ne? Das heißt nicht, dass sie sich alle bestens verstehen. Stellt er fest, und das stellt man in Deutschland natürlich weniger fest, dass die Leute natürlich auch untereinander ihre Probleme haben. Es ist ja nicht so, dass es da die Weißen gibt und da die Nicht-Weißen. Es ist auch so, dass diese Leute, wenn sie sich übereinander ärgern, wenn sie sich nicht verstehen, wenn es Ärger gibt, nochmal diskutieren, kommst du aus der Karibik, kommst du aus Afrika, kommst du von einem anderen Kontinent. Das diskutieren Leute schon, und zwar immer dann, wenn es Ärger gibt.
Kann man sagen, dass Gabriel eigentlich am liebsten gehabt hätte, dass das gar keine Rolle spielt?
Das ist das, was er sich wünscht, und zwar nicht auf eine aktivistische Art und Weise, also nicht auf eine kämpferische, sondern auf eine zu sagen, es ist nachgewiesenermaßen, also wissenschaftlich totaler Unsinn, dass das ein Distinktionsmerkmal ist. Ich habe zu tun, möchte mein Leben leben, ich möchte mein Leben gut machen, ich möchte Erfolg haben und ich möchte, dass ihr mich alle damit in Ruhe lasst. Das Identitätsproblem, was er natürlich hat, und das wirft sie ihm auch vor, sie ist mit beiden Eltern aufgewachsen, das heißt, sie hat eine Beziehung zu ihrer afrikanischen Seite. Sie fliegt auch regelmäßig nach Ghana. Sie hat beide Elternteile. und sie empfindet sich als halbe Afrikanerin und ihm fehlt natürlich dieser Teil auch in seiner Geschichte.
Wenn Gabriel jetzt heutzutage 2019 diskutieren müsste, dann müsste er sich manchmal auch dem Vorwurf aussetzen, in dem Buch taucht das ja ansatzweise auch auf, na, wenn du keine Farben siehst, dann bist du in einer Weise colorblind, die auch nicht gut ist für die Position der Schwarzen.
Das ist auch die Frage, die er mit ihr diskutieren muss. Aber die Frage ist, die Gegenfrage ist, was soll er denn tun? Was wäre sein Job? Weil er empfindet sich ja nicht als Teil einer Gruppe. Er empfindet sich komplett als Einzelperson. Und dieses Einzelsein, das hat bei ihm nicht nur was damit zu tun, dass er anzunehmen, über seine Kindheit schreibe ich da gar nicht so viel, der einzige nicht weiße Junge in seiner Klasse war. Dieses Einzelgängertum ist bei ihm auch eine Charakterfrage.
Ich glaube, der Hintergrund meines Fragens jetzt nach dieser Lesung ist ein bisschen der, dass wenn ich insgesamt Gabriels Diskussionen dann und wann und aber auch die Lagen von Mick, wenn ich mit ein bisschen Abstand das so an mir vorbeiziehen lasse, dann sind die immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen, wo unterschiedliche Blickwinkel auf ihre Hautfarbe geworfen werden, sodass jedenfalls von da ist nichts nicht die Rede sein kann, sondern dass das von unterschiedlichsten Perspektiven immer wieder problematisiert wird, so prismenartig oder regenbogenartig. Ist das nachvollziehbar für Sie, die Sie sich ausgedacht haben? Die Farben geraten ins Schillern.
Ich habe bewusst den Leuten, auch den weißen Leuten, die ja ganz viele sind, Hautfarben gegeben. Also entweder man macht es oder man macht es nicht. Und manchen Leuten gar keine. Da ist es egal, da wird das gar nicht benannt.
Und Gabriel sogar auch mal eine Weiße. Plötzlich war ich weiß, ganz am Anfang
genau.
der Geschichte.
Oder auch dieses Beobachten, dass man eben nicht nur schreibt, oh, er war, keine Ahnung, glänzte wie Ebenholz oder was auch immer, sondern man kann auch über jemanden Weißen schreiben, dass er rosa ist. Das ist ein Fakt. Das habe ich gemacht. Was mir dann auffiel, das war nicht konzeptionell, das war aber eine... Das hat einen Rhythmus dann von allein entwickelt. Was denen passiert, passiert nicht oft, aber immer wieder. Sie werden damit konfrontiert und es ist subtil. Es ist also nicht ein Spießrutenlauf durch ein von rassistischen Anschlägen geprägten Leben, in dem es immer wieder Ärger gibt. Ich verlasse die Stadt, weil ich muss da weg, weil. Sondern es sind immer wieder Fragestellungen, die im Laufe des Lebens auf sie zukommen, denen sie, ob sie es wollen oder nicht, nicht entkommen. Und die sind aber subtil und die müssen auch nicht per se aggressiv oder rassistisch gemeint sein. Die sind einfach da.
In einem Krimi wäre das, ein Krimi dürfte man nichts übers Ende verraten. Bei diesem Buch würde ich ganz gerne zum Schluss auch unseres Gesprächs auf Albert noch zu sprechen kommen. Albert ist der Sohn von Gabriel, der Enkel von Idris.
Ja.
Können Sie den so ein bisschen verorten zwischen Ostdeutschland, dem 21. Jahrhundert, Paris, wo er getroffen wird.
Also er ist ja ein Kind der neuen Generation. Ne?
Und so sehr deutsch die beiden Brüder sich fühlen, so wenig deutsch spricht Albert.
Die sind ja alle, egal welche Hautfarbe die haben, die sind alle Kinder ihrer Zeit. Ne? Die Mütter sind Anfang der 50er geboren. Der Großvater von Gabriel ist 1915 geboren. Der hat nochmal einen ganz anderen Blick auf das 20. Jahrhundert. Und Albert ist geboren im Jahr 2001. Und so ein 2001 geborenes Kind, auf dem lastet ein anderer Druck zum Beispiel auch als auf einem Kind vor 20, 30 Jahren. Dieses Kind verweigert seinem erfolgsverwöhnten Vater das Performen. Einen sehr, sehr ehrgeizigen Vater, der ihm alles bietet, was er selber gerne gehabt hätte, zum Beispiel auch mehrsprachig aufwachsen. Er spricht einfach partout keine andere Sprache, er geht wahnsinnig ungern zur Schule. Und was auch ein Zeitgeistding ist, dass man sich bei Kindern, die auf ihre Art so ein bisschen dysfunktional sind, das ist er, ganz schnell fragt, ob das eventuell in so eine Asperger-Richtung gehen könnte. Das hat man sich in den 70ern überhaupt nicht gefragt. Auch die Diagnosen sind immer Zeitgeist. Die Worte, die man benutzt, sowieso und auch die Diagnosen. Und Albert kommt ganz am Schluss erst zu Wort und dann löst sich das auf. Man hat das Gefühl, ja, der ist faul, ist ein wahnsinnig schlechter Schüler, aber der ist total okay.
Ich hatte auch das Gefühl, dass schon wieder was Neues beginnt. Schon wieder ein neuer Blick auf all diese Fragen, die wir besprochen haben. Genau, ein Buch über zwei Brothers, zwei Brüder, sehr lakonisch erzählt, sehr elegant erzählt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Jackie Toomey.
Danke.